diese Schriften, besonders die ersten 5 Bücher Mose und wie Gott mit Israel umgegangen ist, darf nicht von uns verstanden werden wie ein historischer Bericht, wo wir uns einfach, wir als Interessierte, uns durchlesen, was da so passiert ist und uns dann darüber freuen, dass wir so viel darüber wissen, sondern diese Texte, diese Bibelverse sollen zu uns reden und sollen Gottes Stimme in unser Leben hinein sein. Paulus sagt, es ist geschrieben worden für uns. Es ist uns zur Ermahnung, es ist uns ein Knopf zu viel. Und manchmal fragst du dich vielleicht, wenn du das Alte Testament liest, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ich bin gerade wieder im 3. Buch Mose und da liest man ja gerade so manches. Levitikus, die levitischen Regeln, der lese ich mir die Leviten quasi. Aber ich merke immer, aus jedem Kapitel nimmt der Herr immer eine Sache und die geht mir nach und der Herr spricht zu mir. Dafür bin ich so dankbar. Lass uns mal beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Einleitung zur Predigt. Wir danken dir, Herr, dass du der große Lohn bist. Dass es gar nicht so sehr um das verheißene Land geht. Sondern du sagst zum Volk Israel, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt mit starker Hand. Hab euch vor der Armee des Pharaos gerettet. Hab euch durch das Schilfmeer hindurchgeführt. Hab euch versorgt in der Wüste und ich habe euch zu mir gebracht. Oh Halleluja. Vater, gib Gnade, dass wir diese große Berufung wahrnehmen, sie sehen, dass sie nicht vorübergeht an uns, dass es nicht um die Gaben geht, nicht um unsere Berufung geht, nicht um unseren Erfolg geht oder um unsere Gesundheit geht, sondern dass es darum geht, dass du unser Gott bist und wir dein Volk sind. Und dass alles, was da nebenher ist, nur Bonus ist. Vater, wir wollen nicht hinterherrennen, hinter all dem, was da zusätzlich noch mitkommt. Denn du hast uns mit deinem Sohn ja alles geschenkt. Aber zuallererst hast du uns erlöst, dass wir mit dir zusammen sein können, Herr. Und Vater, das ist auch die Grundlage für die 10 Gebote. Das ist das, worum es dir in den 10 Geboten geht. Einen Raum zu schaffen, wo Gemeinschaft mit dir möglich ist. Sprich zu uns, wunderbarer Gott, wenn wir uns mit so heiligen, herrlichen, wunderbaren Dingen auseinandersetzen. Vater, dass nicht nur heute Information rüberkommt, sondern dass etwas aus dem Herzen Gottes genommen wird und in unsere Herzen hineingelegt wird. Dass wir nicht hier rausgehen mit ein bisschen mehr Bibelwissen, sondern dass wir hinausgehen mit einer Offenbarung des Allmächtigen. Dass etwas passiert, was über die nächste Stunde und über diesen Sonntag hinausgeht, über die nächste Woche und das nächste Jahr und das nächste Jahrzehnt, hinein in die Ewigkeit. Vater, bereite unser Herz so, dass unser Herz bereit ist, dein Wort zu hören, so wie die Thessalonicher bereit waren. Wie Paulus zu ihnen gesagt hat, als das Wort Gottes zu euch kam, habt ihr es nicht als Menschenwort angenommen, sondern als Gotteswort, welches es wahrhaftig ist, das in euch, den Gläubigen, wirkt. Oh Vater, ich danke dir für das Sakrament der Predigt, für die Herrlichkeit im neuen Bund, dass wir nicht Diener des Buchstabens sind, sondern des Geistes. Und während wir der Predigt zuhören mit offenem Herzen, schreibst du auf unsere Herzen. Und bewirkst etwas, was nichts anderes bewirken kann. Vater, wir danken dir für diese göttliche Dimension jetzt und hier. Und dein Reich ist hier und deine Herrschaft ist hier. Und wir wollen hören, wie Jünger hören. Öffne uns die Herzensaugen und Ohren in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Lasst uns mal die Schriftstelle aufschlagen, die wir auch letzte Woche schon hatten. Zweite Buch Mose, Kapitel 20. Ich ermutige dich, auch wenn du sagst, ich kann mit dem, was er gerade erzählt hat, überhaupt nichts anfangen. Halt deine Ohren offen, versuch zuzuhören und Jesus wird zu dir reden. Letzte Woche haben wir davon angefangen zu reden, dass der Herr 10 Gebote gegeben hat. Und die sind in unserer, zumindest dieser Begriff 10 Gebote ist in unserer Gesellschaft allgemein bekannt. Wir wissen alle, es gibt 10 Gebote. Und ich habe davon berichtet, dass wenn wir nach 10 Biersorten fragen würden auf der Straße, hätte jeder auf der Straße könnte uns 10 Biersorten nennen. Und wenn wir dann übergehen und sagen, Rebecca schafft bestimmt 15 oder 20. Und wenn wir dann aber übergehen und sagen, hey, sag uns mal die 10 Gebote. Dann kommen wir über, du sollst nicht stehen und du sollst nicht Ehe brechen, meistens nicht hinaus, wenn überhaupt. Und so herrscht eine große Unkenntnis. Und es ist wichtig, dass wenigstens wir Christen von Gottes Standard wissen, von seinen Geboten, über seine Gebote Bescheid wissen und wissen, was Gott von Menschen möchte. Was dieser Schutzraum ist, in dem die Beziehung zwischen Gott und Menschen möglich ist. Denn das sind die Gebote. Nicht ein Käfig, sondern ein Paradies, in dem ich lebe, umgeben von Mauern. Außerhalb ist die Sünde, wie das neue Jerusalem. Und innen drin, da wo die Gebote Gottes gelten, da ist Frieden, da ist das Lamm mit dem als Licht, als Sonne. Und da ist die Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten, wie im Garten Eden und wie im neuen Jerusalem. Krass, ne? Danke, Jesus. Nichts davon habe ich gerade geplant. Aber der Herr ist hier und er redet. Danke, Herr. So, wir haben darüber gesprochen, dass es 10 Gebote gibt. Ich kann mal kurz zurückblättern, dass wir hier einen kurzen Recap machen können. Wir haben darüber gesprochen, dass es gute Gebote sind, die uns in Schutz und Leitplanken geben für unser Leben. Dass Jesus diese Gebote bestätigt und erfüllt hat. Was das bedeutet, haben wir besprochen. Dass wenn wir nach den Geboten wandeln, dass wir dann in Liebe wandeln. Das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, ist recht unpraktisch. Und deshalb für uns Deutsche wenig zu gebrauchen, weil wir immer eine Anleitung brauchen. Aber wenn wir verstehen wollen, was das Gebot der Liebe bedeutet, müssen wir auf die anderen Gebote schauen. Und dann sehen wir den Wandel in Liebe. Wenn ich jemanden liebe, werde ich ihn nicht anlügen. Wenn ich jemanden liebe, werde ich ihn nicht ermorden. Wenn ich jemanden liebe, werde ich, und so weiter. Wenn ich meine Frau liebe, werde ich nicht Ehe brechen. So sind diese Gebote der Wandel in Liebe und dann haben wir darüber gesprochen, dass die Gebote das Bündnisdokument Gottes sind, auch für uns heute. Aber dass Gott sie bei uns nicht auf die steinernen Tafeln schreibt, die wir uns von einem Berg holen, sondern dass er sie auf unsere Herzen schreibt. Unser Herz ist das Bündnisdokument im Neuen Bund. Und fünftens, dass alle Aufzählungen im Neuen Testament, die mit dem Gericht Gottes zu tun haben, in mindestens einem oder zweien ein Bruch gegen die 10 Gebote sind. So wer die 10 Gebote nicht hält, wird von Gott gerichtet. Beziehungsweise, ja, Punkt. Für alle näheren Erklärungen, ich habe das alles erläutert, könnt ihr die Predigt von letzter Woche anhören. Wir haben auch über das Monster vom Legalismus gesprochen, von Gesetzlichkeit. Aber gut, wir gucken mal, was wir heute machen. Erstens, gehen wir noch nicht zum ersten Gebot, sondern wir schauen uns die Grundlage für alle Gebote an und die finden wir in Vers 1 und 2. 2. Mose 20, Vers 1 und 2. Und das ist, wie gesagt, Margret hat eine Steilvorlage geliefert. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. So, lass mich mal bitte predigen, dann das würde mir leicht fallen. Okay, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. In diesem Vers gibt Gott die Grundlage für alle weiteren Gebote. Er begründet, für wen die Gebote gelten und warum sie gelten. Also, er sagt, ich bin der Herr. Weil er sagt, ich bin der Herr, darf er auch sagen, du sollst nicht. Weil er sagt, ich bin der Herr, darf er sagen, du sollst nicht. Er ist der allmächtige Gott. Hier spricht nicht irgendein Engel oder irgendein Geisteswesen, sondern hier spricht der Allmächtige, der Schöpfergott selbst. Ich bin der Herr. Gott hat für die ganze Schöpfung Ordnung gegeben. Und ich sage euch, die ganze Schöpfung hält sich dran. Außer wir Menschen. Gott hat gesagt, es wird nicht aufhören, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Saat und Ernte. Es wird nicht aufhören, der Lauf dieser Welt. Er hat das als Gebot gesagt. Er hat jedem Tier geboten, wie es leben soll. Jedes Tier hat in seiner Seele eine Programmierung und es tut es, wozu es geschaffen ist, ganz einfach so. Heute Morgen haben wir die Vögel auf unserem Balkon beobachtet, da können wir also live Bibel leben. Jesus sagt ja, schaut euch die Vögel an, die sammeln nicht, die speichern nicht, aber der Herr versorgt sie trotzdem. Und sie machen das, was Gott in sie hineingelegt hat, ganz automatisch. Aber nicht wir. Wir sind die Einzigen, die die Fähigkeit haben, sich über diese Schöpfungsordnung hinwegzusetzen und aufgrund unseres freien Willens uns gegen Gott zu entscheiden. Das ist eine ganz klare biblische Lehre. Wir haben die Einzigen, als Einziges die Fähigkeit zu sündigen. Und es ist nicht nur so, dass wir uns ins Unglück bringen, sondern dass wir auch die Welt ins Unglück bringen. Und deswegen stöhnt die Welt, sagt Römer 8. Sie ächzt, sie stöhnt, bis die Söhne Gottes offenbar werden, bis mit der Sünde ein Ende gemacht ist. So, weil er der Herr ist, weil er der Schöpfer ist, hat er das Recht zu sagen, du sollst nicht. Das war Punkt A. Punkt B. Gott sagt, ich bin dein Gott. Vielleicht denkst du jetzt, das Wort ist doch das Gleiche. Er ist der Herr. Und dann sagt er, dein Gott, ist doch, wo ist da jetzt der Unterschied? Das ist ein Riesenunterschied, weil Gott ist Gott von allen. Steht über der ganzen Schöpfung. Er ist Schöpfergott über alles, was geschaffen ist. Über alles, was wir sehen, hören, fühlen, tasten können. Ist er erhoben. Aber er ist nicht der Gott, der persönliche Bündnisgott von jedem. So, hier wird es expliziter. Er spricht zu Israel und sagt, ich bin der Herr, der Allmächtige. Ich bin dein Gott. Und weil ich dein Gott bin, darf ich sagen, du sollst nicht. Für wen gelten die 10 Gebote? Sie gelten für uns, die wir den Gott von Himmel und Erde unseren Gott nennen. Er hat sich uns gegenüber verpflichtet in Jesus. Und wir haben uns ihm gegenüber verpflichtet. Wir haben einen Bund geschlossen. Wenn wir Abendmahl feiern, ist es nicht irgendwie eine melancholische oder eine emotionale Erinnerung daran, dass Jesus nicht nur, dass Jesus für uns gestorben ist, sondern es ist auch eine Bekräftigung dessen, dass wir in einem Bündnisverhältnis zu Gott stehen. Und der Gott, der mein Bündnispartner ist, darf Bedingungen für den Bund vorschreiben. Ja, wir haben nicht allzu viel vorzuschreiben. Wir nehmen die Gnade des Herrn und die Bedingungen müssen wir akzeptieren. Und weil er sagt, ich bin dein Gott, ich habe mich für dich hingegeben, darf er sagen, du sollst nicht. Darf er Gebote geben. Und drittens, wir könnten in all dem natürlich viel länger und tiefer schürfen und graben und da die Schätze bergen, die in diesen 3 Worten oder 4 Worten zu finden sind. Aber wir wollen ja noch zum ersten Gebot heute kommen. Punkt C. Also Punkt A war, ich bin der Herr. Punkt B war, ich bin dein Gott. Und Punkt C war, ich habe dich herausgeführt aus Ägypten. Ich habe dich gerettet. Ich habe dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, der Sklaverei. Ich habe dich frei gemacht von dem, was dich gebunden hält. Ich habe dich erlöst von dem, was dich in die Hölle gerissen hätte. Und deshalb darf ich sagen, du sollst nicht. Und das ist wohl das, was in unseren Herzen am tiefsten gehen sollte. Die Bibel, das Neue Testament, Paulus ermahnt uns mehrere Male und sagt, vergesst nicht, wie ihr gewesen seid, dass ihr Feinde Gottes wart, dass ihr nichts mit ihm zu tun haben wolltet, dass ihr eure eigenen Wege gegangen seid, dass euch egal war, wie ich denke, wie ich fühle, dass ihr gesündigt habt und dass Sünde euer täglich Brot war und dass ihr das Gericht Gottes verdient habt. Vergesst das nicht, dass ich euch gerettet habe, dass ich euch erlöst habe, dass ich euch herausgezogen habe aus der Finsternis und gesetzt habe ins Reich des Lichtes. Und weil ich euch herausgeführt habe, darf ich sagen, du sollst nicht. Und für uns bedeutet das im Umkehrschluss, nicht nur weil er allmächtig ist, befolge ich seine Gebote, nicht nur weil er mein Bündnispartner ist, befolge ich seine Gebote, sondern weil ich ihn liebe, aus Dankbarkeit für das Kreuz, befolge ich seine Gebote, für seine Erlösung. So, lass uns mal mit dieser Grundlage, und das ist quasi die Grundlage für alle anderen Gebote. Das ist die Begründung, weshalb er sagt, du sollst nicht. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2 und lesen dazu Vers 3. Dieses herrliche erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So spricht der Herr. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Allein dieser Vers wäre es wert, ein ganzes Wochenseminar darüber zu halten. Und wir würden nur bei diesem einen Vers bleiben. Und deshalb, wenn du diesen Satz hörst, ist dir bestimmt das ein oder andere wichtig. Ich kann heute in der begrenzten Zeit und Möglichkeit, die ich habe, nur über die wenigen Sachen reden, die mir dabei wichtig geworden sind. Aber ich ermutige euch, einfach mal dieses Wort zu nehmen, vielleicht auf ein kleines Kärtchen zu schreiben, mit auf Arbeit zu nehmen. Und wenn du dann mal aufs Klo gehst während der Arbeit oder so, wenn dich mal gerade mal eine Minute alleine hast, dir die Karte rauszunehmen, das durchzulesen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kurz einfach nur darüber nachzudenken und es wieder einzustecken. Und der Herr wird dir eine Tiefe offenbaren. Und du lernst es auswendig. Auch sehr guter Vorteil. Ja. Ich möchte, dass jeder von uns nach dieser Predigtreihe die 10 Gebote auswendig kann. Also das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Punkt 2 habe ich genannt, teuflisches Vergessen. Teuflisches Vergessen. Lass uns mal Jesaja aufschlagen, Kapitel 1. Und wir lesen Vers 3. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Hier beschreibt der Prophet oder beschreibt Gott genau das, was ich gerade vor 5 Minuten gesagt habe. Die ganze Schöpfung folgt einer gottgegebenen Ordnung und befolgt die Gebote, die sie bekommen hat. Der Ochse kennt seinen Besitzer. Der Esel weiß, wo die Krippe steht, die sein Herr täglich neu befüllt. Aber mein Volk hat keine Erkenntnis. Lass uns noch eine andere Schriftstelle dazu nehmen. Jeremia, Kapitel 2. Vers 32. Vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Gürtel, aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Das ist so dieser Albtraum. Also ich weiß nicht, ob du so einen Albtraum mal hattest. Ich weiß nicht, ob ich glaube, Kathi hatte mal so einen Albtraum. Ja, wir kommen zu unserer Hochzeit oder ich komme, träume, komme zu meiner Hochzeit und merke bei der Hochzeit, dass ich vergessen habe, meine Hose anzuziehen. Kennt ihr solche Träume? Ich hatte als Kind manchmal solche Träume, dass ich auf dem Schulweg bin und auf dem Weg zur Schule merke ich auf einmal, ich habe meine Hose nicht an. Und manche von uns merkt dann vielleicht schon im Traum, Moment, das kann doch gar nicht sein. So blöd bin ja nicht mal ich. Keiner vergisst, seine Hose anzuziehen. Besonders nicht im Teenageralter. Wir könnten natürlich jetzt nach der Bedeutung eines solchen Traumes suchen. Auf jeden Fall ist es eine Horrorvorstellung. Und genau darauf zielt Jeremia hier ab. Er sagt, die Jungfrau geht nicht vor die Tür, ohne dass sie sich hübsch gemacht hat. Die vergisst nicht ihren Schmuck. Und die Braut, wenn sie zur Hochzeit geht, vergisst nicht ihren Gürtel. Aber mein Volk hat mich vergessen. Teuflisches Vergessen. Andere Götter kommen hauptsächlich dann in unser Leben, wenn wir Gott vergessen. Eine Schriftstelle schaffen wir noch über dieses Vergessen, auch in Jeremia Kapitel 18. Vers 15. Ich lese mal ab Vers 14. Verlässt auch der Schnee des Libanon den Fels in der Landschaft? Oder verlagern die quellenden, kühlen, fließenden Wasser ihren Lauf? Aber mein Volk hat mich vergessen. Sie haben den nichtigen Götzen geräuchert. Und diese haben sie straucheln lassen auf ihren Wegen, auf den ewigen Pfaden, so dass sie nun auf anderen Pfaden gehen. Auf einem ungebahnten Weg. Der Schnee auf den Bergen ist immer dort, ob nun im Sommer und im Winter. Wir waren ja schon ein paar Mal in Österreich im Urlaub und dann siehst du da die Bergwipfel und ganz oben, da ist immer Schnee. Im Tal nur im Winter, da ist dann schön warm im Sommer und du kannst baden gehen, aber ganz oben siehst du immer den Schnee. Und der stimmt, Jürgen? Habt ihr solche Berge? Ja. Jürgen kann es bestätigen. Er war wandern, jetzt in den Bergen. Und der bleibt immer dort. Und Gott sagt, mein Volk sollte genauso sein. Es sollte mich niemals vergessen. Niemals sollte ich aus dem Denken, aus dem Herzen, aus den Gefühlen meines Volkes verschwinden. Aber die meisten von uns, wir vergessen regelmäßig Gott. Und in unserer Vergesslichkeit öffnen wir anderen Göttern unsere Herzen. Ich weiß noch, wir hatten einmal, Kathi und Jana werden sich vielleicht erinnern, waren wir im Netzwerkhaus, bevor es unsere Gemeinde gab. Und der Tisch war reich gedeckt. Und dann hieß es, komm, wir singen noch ein Lied. Franz war vielleicht auch da, weiß nicht. Vor dem Essen singen wir noch ein Lied. Proppe voll der Tisch. Und Jana setzte sich ans Klavier und wir haben angefangen zu singen. Ich singe dir ein Liebeslied. Und auf einmal hat Jesus mir gezeigt, dass ich an diesem Tag ihn vergessen habe. Und ein Schmerz füllte mein Herz und ich konnte mir die Tränen nicht zurückhalten und ich habe richtig laut geweint und hing da auf dem Stuhl und dachte, ich habe dich vergessen, Jesus, ich habe dich vergessen, Jesus. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die uns im Alltag, die Welt mit uns machen, mit all ihren Reizen, mit all ihren Worten, mit all den Informationen, mit all der Musik und den Bildern, alles, was auf uns einströmt, es lässt uns Gott vergessen. Und wir müssen einen regelrechten Kampf um unsere Gedanken, um unsere Herzen führen, dass Gott die Mitte unseres Lebens bleibt. Weil sobald wir ihn vergessen, sind wir offen für andere Dinge. Und dann ist der Weg hin, dass ein Götze, und wir werden gleich dann noch hinzukommen, was ein Götze ist, dass ein Götze einen Weg in unser Herz findet. Und das sind nicht unbedingt irgendwie der rote Ferrari oder mein neuer Fernseher oder sonst irgendwas. Das kann auch ganz fromm aussehen. Dass ich mich mehr mit einer Theorie, mit einer Theologie, mit einer Lehre beschäftige oder mit einem Buch von irgendjemandem oder mit, ach, wie toll diese Biografie war und was der erlebt hat. Aber darüber vergesse ich ihn, den einen. Es ist so wichtig, ich werde es nicht aufschlagen, aber 2. Petrus 1, Vers 1 und 2. Da heißt es, kann sein, dass es verkehrt ist, aber ist egal. Petrus erinnert die Gemeinde und er sagt, indem ich euch erinnere an das, was ihr schon wisst, wird euer Herz, euer Gewissen wach gehalten. Nimm das doch mal als eine Herausforderung an für die nächste Woche. Ich will mein Herz wach halten, weil die Welt versucht, uns einzuschläfern, einzuschlummern. So dass wir bloß nicht an das denken, worauf es wirklich ankommt. Und es passieren die verrücktesten Dinge, wenn unser Herz, wenn unser Gewissen, wenn unsere Verbindung mit Gott einschläft. Wir verlieren das Ziel auf den Augen und das, was vorher noch der gerade Weg war, wir weichen ab und kriegen das nicht mit. Und manchmal ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Und ich hoffe, dass der Gottesdienst zumindest ein Ort ist, wo du aufwachst und wo du neu ausgerichtet wirst. Weil ein Gottesdienst, wo das nicht passiert, den brauchst du nicht besuchen. Da kannst du zu Hause bleiben und hier Bibel-TV oder sonst irgendwas gucken. So, Jesus möchte uns wach halten. 1. Korinther 16, Vers 13. Das erste Wort, wacht. Seid wachsam. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr schlafen sollen, sondern dass, Thomas kann sich beruhigen, du darfst weiterhin auch noch schlafen, aber dein Herz soll wach bleiben. Was sagt die Braut im Hohelied? Ich schlief, aber mein Herz war wach. Halleluja. Das, Thomas, das ist jetzt eine Anforderung für dich. So zu schlafen, dass dein Herz trotzdem wach ist. Und da hilft es enorm, abends ins Bett zu gehen, mit einem Gebet, mit dem Wort Gottes ins Bett zu gehen. Und morgens aufzustehen und nicht, oh, jetzt muss ich aber, und dann geht's los, dann geht die Maschine los. Sondern 10 Minuten eher, Viertelstunde eher, eine Stunde eher, anderthalb Stunden eher, dir Zeit zu nehmen. Ich weiß, es geht nicht für jeden. Ganz cool bleiben, Leute. Und sich zu füllen und auszurichten, dass wir wach bleiben können. Es ist so wichtig, es ist so wichtig. Und jeder von euch, der schon mal ein regelmäßiges Gebetsleben hatte, der jeden Morgen gebetet hat, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man das verliert. Wenn man es 1, 2, 3 Tage nicht macht. Und du wirst leer und trocken und dein Blick richtet sich auf alle möglichen Dinge. Der Feind möchte, dass wir Gott vergessen. Und es ist eine Herausforderung für uns zu sagen, nein, ich vergesse meinen Gott nicht. Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, deshalb werde ich nicht wanken, sagt David. Und dieser ganze Psalm 16 ist ja eine herrliche Prophetie auf Jesus. Ich habe den Herrn, da spricht er von Jesus, alle Zeit vor Augen und deshalb werde ich nicht wanken. Und wenn du dann näher forschst und wenn du eine Elberfelder hast, hast du da eine schöne Fußnote, da heißt es, ich habe den Herrn stets vor mich hingelegt. Das heißt, da war nicht Gott, der irgendwie mit seiner Penetranz ständig dir sein Wesen vor Augen gehalten hat, sondern da war ein David, der das, was Gott angeboten hat, genommen hat und gesagt hat, ich halte es mir alle Zeit vor Augen, ich will ihn sehen, sein Wort, seine Gedanken, seine Liebe, seine Freude, seine Heiligkeit, all das halte ich mir vor Augen. Ich gehe mit ihm durch den Tag. Das bedeutet es, geistlich wach zu sein. Wir haben vorhin hier vor unserer Gebetszeit dieses herrliche Lied gehört, Sonne der Gerechtigkeit. Und da heißt es, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört und sich zu deinem Wort bekehrt. Ja, und bevor wir da Katholiken und sonst Zeugen Jehova oder sonst irgendwelche Leute ums drehen, drehen wir uns doch zuallererst um uns. Und wollen immer zunehmen in dem Werk des Herrn. Und dann verstehst du auch, was Paulus meint, 1. Thessalonicher Kapitel 5. Im Englischen dreimal always, im Deutschen haut das nicht ganz genau hin. Always be joyful, also da sagt er, seid alle Zeit fröhlich, sagt alle Zeit Dank und betet alle Zeit. Das meint er damit. Nicht, dass dieser Unsinn mit dieser Ohr, die alle 10 Minuten piept. Entschuldigung, das regt mich so auf, diese Irrlehre von diesem Typen, der durch unser Land zieht und dann seine Pakete für 50 Euro verkauft und dann sagt, ja, das ist die Uhr und das ist jetzt sein Leben im Sieg. Und es ist nur ein Mittel zum Gewinnen. Beten alle Zeit bedeutet, dass ich mein Herz wach halte. Und selbst wenn ich bewusst, gerade weil ihr habt alle viel anspruchsvollere Berufe als ich. Ihr alle. Ja, also ich kann das viel mehr als ihr, weil ich habe viel mehr Zeit, meine Gedanken wirklich auf Jesus zu richten. Und ich versage so oft. Und ihr müsst euch konzentrieren, ihr seid in Schulen, ihr seid Ärzte, du machst irgendwas mit Zahlen und Gebäuden und ihr macht alle so schwierige Sachen, wo das ganz klar ist, dass du nicht die ganze Zeit mit voller Konzentration dich auf Jesus konzentrieren kannst. Aber unterbewusst, dein Herz ist wach. Und sobald du ins Auto steigst, nach Hause fährst, sagst du, danke Jesus für diesen Arbeitstag. Und du hast den Draht nicht verloren, sondern bist wach geblieben. Das ist gebetet alle Zeit. Halleluja. Hier steht noch was Schönes. Bestimme selbst, womit du dich beschäftigst. Worüber du sprichst und worüber du nachdenkst und wie du deine Zeit verbringst. Gott bestimmt nicht, wie du deine Zeit verbringst und worüber du nachdenkst. Der Teufel auch nicht. Und auch nicht dein Ehepartner, sondern du selber. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 3 irgendwas. 24? Danke. Sprüche 3, Vers 24. Und da kommen wir direkt zum Punkt 3. Punkt 1 war die Grundlage für alle Gebote. Punkt 2 war das teuflische Vergessen. Und Punkt 3, wem gehört dein Herz? Beziehungsweise, wem gehört deine Anbetung? Und wir können das noch anders fragen, wem gehört deine Liebe? Denn das ist alles drei das Gleiche. Dem, den dein Herz gehört, gehört auch deine Anbetung. Dem, den dein Herz gehört, gehört auch deine Liebe. Lass uns mal den Propheten Hesekiel aufschlagen, Kapitel 14. Lest mal Vers 1 bis 6. Und es kamen etliche Männer von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mich hin. Also hier ist der Prophet. Und er war als Prophet bekannt, der Hesekiel. Und da kamen dann einige der Ältesten Israels, also sehr wichtige Männer, die die Entscheidungen trafen im Land, und setzten sich hin und quasi, um ihn zu hören. Die wollten wissen, was sagt denn Gott uns? Da ging das Wort des Herrn an mich, Vers 2, folgendermaßen. Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anstoß zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sprich zu ihnen. So spricht Gott, der Herr. Jedermann vom Haus Israel, der seine Götzen in sein Herz schließt und den Anstoß zu seiner Missetat vor sein Angesicht stellt und zu dem Propheten kommt, demjenigen, der kommt, will ich, der Herr selbst, nach der Menge seiner Götzen antworten. Um dem Haus Israel ans Herz zu greifen, weil sie sich von mir entfremdet haben, um all ihrer Götzen willen. Darum spricht zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und wendet eure Angesichter von allen euren Gräueln ab. Was ist ein Götze? Was ist ein anderer Gott? Wenn Noah sich die Kinderbibel anguckt, dann sieht er immer ganz schnell, wenn da irgend so eine Statue ist mit einem Blitz und einem Donner und so weiter in der Hand, sagt er, das ist ein Götze. Und ja, er hat recht, das ist ein Götze. Aber diese Schriftstelle hier verrät uns noch viel mehr. Götzen haben nicht nur etwas damit zu tun, was steht im Wohnzimmer, der Buddha oder der China oder wie heißen diese komischen Shanghai-Bäume oder was man da nach diesem Feng Shui-Unsinn da sich alles in die Wohnung stellen kann. Oder irgendwelche Engels, kitschigen Engelsbilder, wo man dann sich bekreuzigt oder sonst irgendeinen Quatsch oder irgendwelche Heiligenbilder. Das sind alles Götzen. Aber das, was Gott wirklich interessiert, ist, was ist in deinem Herzen? Es kann sein, dass du komplett nach der reinen Netzwerkgemeindelehre deine Wohnung eingerichtet hast und das Wort Bibel liegt aufgeschlagen auf dem Wohnzimmertisch und zumindest denkt dann jeder, dass du auch drin liest. Du hörst dir Predigten an und hast den richtigen Lobpreis eingelegt und dann betest du in Sprachen in deiner Wohnung. Und es kann sein, dass mit all den äußerlichen Dingen, die du tust, da doch ein Götze in deinem Herzen ist. Vielleicht ist sogar die Gemeinde, der du angehörst, die Denomination, zu der du dich hältst, der Prediger, den du dir anhörst, schon längst dein Götze geworden. Und du merkst es noch nicht einmal. Du hast den Götzen, in Elberfelder sagt, glaube ich, in deinem Herzen aufkommen lassen. Und wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann sagt er, ich will dein Herz ganz. Denn das ist der Ort, den ich mir rechtmäßig erkauft und erworben habe vom Teufel durch das Blut meines Sohnes. Ich bin nicht gestorben, damit du Röcke anhast, die bis übers Knie gehen und ein Kopftuch trägst und alles korrekt und äußerlich richtig machst. Ich bin auch nicht dafür gestorben, dass du deinen Zehnten in die Gemeinde geben kannst und dass du eine gereinigte Sprache hast und nicht mehr so redest, wie die Welt redet. Ich bin dafür gestorben, dass ich in deinem Herzen wohne. Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und sie werden mein Volk sein, ich werde ihr Gott sein und sie sollen mir Söhne und Töchter sein. Dem wahren Gott gehört rechtmäßig dein Herz und deine Anbetung und deine Liebe. Er hat dafür bezahlt am Kreuz. Was ist Anbetung? Was bedeutet es, wenn Gott mein Herz hat? Ja, wir haben ja alle so fromme Floskeln und Phrasen, die nur wir verstehen, weil wir Kananäisch reden. Und da draußen die Welt kann damit nichts anfangen. Haben wir auch beim Pastorentreffen ein bisschen drüber geschwatzt. Ja, dem Neubekehrten haben sie gesagt, stell dich einfach auf das Wort. Und er ist nach Hause gegangen, legte seine Bibel auf den Boden, stellte sich drauf und ja, also wenn es bei euch klappt, bei mir klappt es nicht. So ist es wichtig natürlich, dass wir drüber sprechen, was bedeutet es denn, Anbetung zu geben? Wenn du ein Anbeter bist, und wir sind alle Anbeter, das heißt nicht, dass wir alle Gott anbeten, aber wir sind alle Anbeter. Die meisten Menschen beten sich selbst an heutzutage. Wenn du ein Anbeter bist, ist dein oberstes und wichtigstes Ziel im Leben, dem Objekt der Anbetung zu gefallen. Sicherlich ist Anbetung noch viel mehr, aber wir beschränken es jetzt mal darauf. Wenn du anbetest, ist das wichtigste und das oberste Ziel, durch dein ganzes Leben dem Objekt der Anbetung zu gefallen. Und dann kannst du mal fragen, für wen, dich selbst fragen, für wen lebe ich eigentlich? Wem will ich eigentlich gefallen? Wessen Meinung ist mir eigentlich die allerwichtigste? Und bin ich bereit, für die Meinung dieser Person, der mein Herz gehört, auch Negatives von anderen Seiten zu kassieren? Oh, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott sucht solche, die Anbeter sind. Was sagt er in Johannes Kapitel 4? Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn anbeten in Wahrheit und Geist. Der Vater sucht solche, die ihn anbeten. Gott hat ja alles. Er ist der Schöpfer. Aber er sucht eine Sache. Herzen, die ihn anbeten. Herzen, die sagen, kein anderer Gott. Ich lebe für ihn und ihn allein. Ich gehöre ihm und ihm allein. Ich lebe, um ihm zu gefallen und ihm allein. Und wenn dieser Thron der Anbetung in meinem Herzen nicht Gott repräsentiert, dann bin ich ein Götzendiener. Ob ich nun für mich selbst lebe, für meine Gemeinde, für meinen Besitz, für mein Geld, für mein Ansehen, für meinen Beruf, für meinen Sport, für Sex, für Geld, für was auch immer dir einfällt. Das kann alles Mögliche sein. Wenn es den Platz hat, wenn es den Platz einnimmt, der Gott gehört, dann folge doch dem Wort Gottes und tue Buße. Gott sehnt sich nach unserem Herz. Dieser Thron der Anbetung darf nur von Gott gefüllt werden. Alles andere ist zu Recht ein Verbot, zu Recht ein Gesetz. Und Jesus spricht zur Gemeinde in Ephesus und sagt, du hast so viele tolle Sachen, du bist so eine tolle Gemeinde. Sagt er natürlich auch über uns. So toll, wie ihr das macht, eure Lehre ist so rein, ihr habt die falschen Propheten entlarvt, ihr habt Evangelisten und Missionare ausgesandt, ihr habt für die Armen gesammelt, ihr habt dieses und jenes gute Werk vollbracht. Eins aber fehlt dir, Offenbarung Kapitel 2, Vers 1 bis 8 oder 7 oder so. Du hast deine erste Liebe verloren. Was ist der Punkt der ersten Liebe? Die erste Liebe ist ein Thron, den jeder von uns hat. Und auf diesem Thron der ersten Liebe sitzt irgendeiner. Und das ist der wichtigste Aspekt in deinem Leben. Da gibt es noch die zweite, die dritte Liebe. Ja, wenn du es richtig machst, sitzt dein Ehepartner nicht auf dem Thron der ersten Liebe, sondern auf dem Thron der zweiten Liebe. Wenn er auf der ersten Liebe sitzt, ist dein Ehepartner dein Götze. Und du lebst, um ihm zu gefallen. Und das ist die Gefahr, die Paulus in Ehe sieht, weshalb er gesagt hat, überlegt euch gut, ob ihr heiraten wollt. Denn wer verheiratet ist, ist um das des Ehepartners besorgt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Halleluja. Dieser Thron der ersten Liebe soll mit Gott gefüllt sein. Er soll diesen Punkt der ersten Liebe haben. Bedenke, wovon du gefallen bist und tue die ersten Werke. Wir alle haben Zeiten, bestenfalls natürlich nicht, aber wir alle haben Zeiten in unserem Leben, wo dieser Thron, wo sich diese Prioritäten verschieben. Und dann fordert uns das Wort Gottes auf, bedenke doch, wovon du gefallen bist. Erinnere dich doch mal, wie das war, als auf dem Thron wirklich Jesus saß. Und dann sagte Jesus, tu die ersten Werke. Mach genau das, was du früher gemacht hast für mich. Mach es wieder. Und du wirst diese Prioritätenverschiebung wieder gerade biegen können. Ach, es gibt so viele Bibelstellen und die Zeit ist so knapp. Matthäus 6, Vers 24. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Herr kann in deinem Leben nur einer sein. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Sonst wirst du den einen hassen und den anderen lieben. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Unmöglich. Kolosser 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, tut alles. Oder komm, das schlag mal auf. Weil es nicht auswendig kann. Kolosser 3, Vers 23. Versucht dran zu bleiben. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Halleluja, das ist Anbetung. Das bedeutet es, eine Person zu lieben. So sieht es aus, wenn Jesus dein Herz gehört. Alles, was ihr tut, vom Morgen bis zum Abend, from the womb to the tomb, vom Mutterleib bis ins Grab, reimt sich auf Deutsch nicht so schön. Alles, was du tust, tu zur Ehre Gottes. Tue für den Herrn und nicht für Menschen. Nur nicht mal für dich selber. Wem gehört dein Herz? Könnt ihr euch noch aufschreiben, Jakobus 4, Vers 8. Das lesen wir vielleicht dann zum Gebet. Heute Morgen habe ich gebetet und der Herr hat mir noch einen vierten. Eigentlich hatte die Predigt, werde jetzt zu Ende. Sorry, dass ich jetzt noch weitermache. Punkt 4. Weltlichkeit und weltliche Vergnügungen. Weltlichkeit und weltliche Vergnügungen. Lass uns mal Matthäus Kapitel 4 aufschlagen. Hier lesen wir von der Versuchung Jesu und der Feind tritt hier zu Jesus in Vers 8. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da besteht ein Zusammenhang zwischen den Reichen und der Herrlichkeit der Welt und der Anbetung des Teufels. Und wir können daraus so viel lernen. Wir können ja an so eine Bibelstelle immer aus verschiedenen Gesichtspunkten herangehen. Wir können fragen, okay, was sagt uns das über Jesus? Wenn ich Jesus anbete, wenn ich Gott anbete, dann habe ich kein Bedürfnis, kein Verlangen nach den Herrlichkeiten und Reichtümern und Reichen der Welt. Im Gegenteil, sie ekeln mich an, sie erschrecken mich, ich will weg davon laufen. Weil ich weiß, dass das mein Verderben ist und mich in die Hölle bringt. Wenn dieser oberste Thron, der Jesus gebühren sollte, nicht mehr zu Jesus gehört, fange ich an, weggezogen zu werden, hin zur Welt, hin zu all den anderen Reichtümern. Und natürlich, der Teufel kommt ja nicht als Teufel. Überraschung. Der wird nicht kommen mit so einer dunklen Wolke in deinem Zimmer und auf einmal siehst du ihn, die zwei Hörner und das rote Gesicht und der Schwanz hinten mit diesem komischen Pfeil dran. Überhaupt nicht. Der Teufel kommt als ein Engel des Lichts. Er sieht, er klingt herrlich. Und wir sagen, oh, das ist die Stimme eines Engels. Er sagt wunderbare Sachen. Oh ja, das muss die Stimme Gottes sein. Aber es ist doch der Teufel. Ich hatte das schon ein paar Mal gesagt. Wir hören eine Stimme und er sagt, mein Kind, ich will, dass es dir gut geht, dass du nie Probleme hast. und dass du friedlich und auf weichen Kissen gebettet, will ich dich in den Himmel tragen und du wirst nie Anfeindung haben, du musst dich nie selbst verleugnen, du musst nie verzichten. Oh ja, das muss der himmlische Vater sein. Aber es ist der Teufel. Der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts. Er bringt fromme Sachen hinein und versucht und vermischt die Dinge. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unterscheiden können, wer zu uns redet. Weil hinter jedem Götzen, das ist ein Merksatz, könnt ihr euch einrahmen, hinter jedem Götzen steckt ein dämonischer Geist. Das heißt nicht, dass wenn dein Ehepartner dein Götze ist, dass jetzt der Ehepartner dämonisch besessen ist. Aber das heißt, dass ein Dämon dich dazu gebracht hat, dich verführt hat, diesem Götzen zu obliegen und ihm zu dienen. Ja, der große Fernseher und der schöne Ferrari ist ja nicht dämonisch besessen, den müssen wir ja nicht freibeten. Machen manche, aber ich finde, das ist Quatsch. Es kommt auf unser Herz an. Und es besteht ein großer Zusammenhang zwischen der Welt und den Vergnügungen der Welt. Lass uns mal 1. Korinther 10 aufschlagen. Ich hoffe, ihr könnt noch. Bleibt bitte dran, Leute. 1. Korinther 10. Ein ganz berühmtes Kapitel, in dem Paulus die ersten 5 Bücher Mose nimmt und uns anhand der Geschichte Israels in der Wüste erklärt, was für uns heute wichtig ist. Und da heißt es in Vers 7, werdet nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, von den Israeliten, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Elberfelder sagt, glaube ich, um zu spielen. Steht's da? Um zu spielen. Ich möchte da ganz klar sein, weltliche Vergnügungen an sich sind keine Sünde. Aber sie haben die Tendenz, und darüber habe ich auch schon gesprochen, als es um dieses Gleichnis vom Seemann geht, sie haben die Tendenz, und weltliche Vergnügungen ist alles, all die Vergnügungen, die nichts mit Gott zu tun haben. Filme, Romane, Sport, Spiele, sonst irgendwas, alles, was du machen kannst, was dir irgendwie deinen Zeitvertreib irgendwie gemütlich und genüsslich macht und wo du abschalten kannst und all diese Dinge, die nicht unbedingt Sünde sind. Deswegen verbieten wir die auch nicht. Sondern sie haben eine Tendenz, unser Herz zu überwuchern. Und ist dir mal aufgefallen, dass wenn du einem Götzen dienst und du merkst, du bist weg von Jesus, dass der Götze dir nie verbietet, Spiele zu spielen. Er verbietet dir auch nie, Sport zu machen. Er verbietet dir auch nicht, dass du immer das korrekte Essen hast. Er verbietet dir auch nicht, dass du Filme guckst. Insofern ist es ja ganz angenehm, so einen Götzen zu haben. Aber er verbietet dir verschiedene andere Sachen. Er verbietet dir Bibellesen. Er verbietet dir Beten. Er verbietet dir, das Wort Gottes weiterzutragen zu denen, die noch nichts von der Liebe Gottes gehört haben. Er verbietet dir, über Gott nachzudenken, dich mit Geschwistern zu treffen. Und Schritt für Schritt wirst du hinausgezogen in andere Dinge. In diesen Dienst des Götzen. Und er bringt dich weg vom Herrn. Das heißt nicht, dass jeder Zeitvertreib, das Zeitvertreib an sich Sünde ist. Überhaupt nicht. Steht auch in der Bibel nicht. Die Frage ist, was ist in deinem Herzen? Und wenn du 2. Timotheus Kapitel 3 liest, von denen, die vorgeben, echte Christen zu sein, aber es eigentlich nicht sind, da heißt es am Abschluss dieser Liste, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie lieben Gott, aber nicht an erster Stelle. Auf dem Thron der ersten Liebe ist das Vergnügen. Und das ist meiner Meinung nach, und ich erlebe das ja in meinem Leben, es vergeht keine Woche, ohne dass ich nicht zu meiner Frau komme und sage, Schatz, ich bin schon wieder, habe ich mich ziehen lassen, schon wieder bin ich reingefallen, schon wieder habe ich mein Herz geöffnet. und habe mich nicht an das gehalten, was die Bibel sagt. Und das sind jetzt keine skandalösen, ich habe ja da nicht irgendwelche Pornos mir angeguckt oder so, sondern die harmlosesten Dinge, die du dir vorstellen kannst. Aber als Ergebnis habe ich mich leer gefühlt, trocken gefühlt und der Draht zu Gott war nicht mehr vorhanden. Und das ist für uns Christen in unserer westlichen Hemisphäre, meiner Meinung nach, das stelle ich natürlich zu, du darfst das gerne anders sehen, können uns ja auch gerne drüber halten, aber das ist meiner Meinung nach die größte Versuchung, mit der wir heutzutage in unserer Gesellschaft zu tun haben. Das Leben war noch nie so angenehm wie heute. Noch nie hatten wir so viel Zeit wie heute. Du musst zu keinem Brunnen gehen, um dir Wasser zu schöpfen. Du musst nicht an den Fluss gehen mit einem Waschbrett und stundenlang die Wäsche schrubben. Du musst auch nicht, was auch immer. Manche haben ja sogar, wir haben sowas nicht, aber einen Trockner. Du musst noch nicht mal mehr die Wäsche aufhängen. Du musst auch nicht in den Wald gehen und ein Tier jagen. Du musst auch nicht in den Gemüsegarten gehen, um dein Gemüse anzubauen. Du hast einen Haufen Zeit. Das kann zu einem riesengroßen Segen für dich werden. Aber für die meisten von uns ist es ein Riesenfluch geworden. Denn der Feind kommt in dieses Vakuum hinein. Oder die Welt ist ja nicht immer nur dämonisch der Feind, sondern die Welt kommt besonders über solche kleinen Geräte hinein und raubt dir das Leben. Es raubt dir das Leben. Facebook, Instagram, YouTube. Noch nie war es einfacher, sich zu informieren. Noch nie war es einfacher, beschäftigt zu sein und dabei doch nichts zu machen. Diese teuflischen Spiele, die so sinnlos und so hirnrissig sind, dass man sich fragt, wie kam, also die machen das ja, um Geld zu verdienen. Das ist eine coole Geschäftsidee. Aber sie machen ja Werbung. Ein gutes Spiel ist dadurch gekennzeichnet, dass du süchtig danach bist. Bei Facebook, wenn du durchkreust, machen sie Werbung. Wenn du das Spiel einmal angefangen hast, du wirst süchtig sein. Und mich schreckt das natürlich eher ab. Ich denke mir, ach du liebe Zeit, niemals würde ich da drauf drücken. Ich würde doch nicht süchtig sein. Oh. Und der Feind versucht uns zu ziehen, unser Herz einzulullen und uns beschäftigt zu halten. Und in all dem vergessen wir den Herrn. Und wir leben auf einmal für Dinge, die uns eigentlich gar nicht wichtig sind. Du entscheidest. Niemand sonst. Auch nicht der Pastor oder der Apostel oder die Bibel oder Gott oder sonst jemand. Nur du entscheidest, was dir wichtig ist. Und es liegt jetzt allein an dir, das zu tun, deine Ziele, die du im Leben hast, zu verwirklichen. Und für die meisten von uns, wir haben Zeit für alle möglichen Dinge, aber wenn es heißt, kommen wir studieren die Bibel, kommen wir gehen zum Gebetstreffen, kommen wir gehen zum Amalie-Dietrich-Platz, ich setze mich da einfach eine halbe Stunde hin und bete. Keine Zeit. Keine Zeit. Für manche von uns mag das stimmen. Ja, ihr habt Job, ihr habt Kinder, kleine hier Babys oder sowas, dann, na klar, habe ich dafür Verständnis. Die Frage ist, der Punkt ist, dass wir unser Leben immer wieder aufs Neue prüfen müssen, durchscannen müssen. Einen Radar, der sobald wir merken, da nimmt etwas den Platz ein, der nicht dahin gehört, dass es Piep macht und wir merken, ich bin wieder fehlgelaufen. Und ich bin so froh, dass Gott mir die Gnade der schnellen Buße gibt. Und ich kann schnell umkehren. Du musst nicht erst hier 3 Wochen auf dem kalten Boden schlafen, um dich selbst zu bestrafen oder sowas. Du kannst, das habe ich als Frischbekehrter, also hatte ich das Bedürfnis, mich selbst zu bestrafen für meine Sünde. Und du kannst schnell umkehren, Vergebung empfangen und zurückgehen. Und wieder neu deinen Blick erheben. Und da kommen wir zu Punkt 5. Jeremia 32, lass es uns aufschlagen. Oder wir fangen mal mit Hesekiel 36 an. Das ist jetzt wirklich, wir nähern uns dem Ende. Und dann wollen wir noch beten. Hesekiel 36, dieses glorreiche Kapitel, wo es um den neuen Bund geht. Vers 25, da sagt Gott auf einmal, was er alles tun wird. In Vers 24 heißt es, ich hole euch aus allen Heidenvölkern. Wir können das natürlich auch geistlich übersetzen. Ich rufe euch heraus aus der Welt, für uns jetzt. Uns holt der Herr nicht aus den Heidenvölkern und schickt uns nach Israel, aber uns holt er aus der Welt heraus zu sich. Und dann heißt es in Vers 25, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Du musst nicht bleiben, wie du bist. Du musst nicht bleiben in der Finsternis. Du musst nicht bleiben in der Zeitverschwendung und in all diesen teuflischen Bindungen. Du kannst zu ihm kommen und er gibt dir eine göttliche Dusche, könnte man sagen. Ja, die Dusche in deinem, jeder von uns hat eine Dusche zu Hause. Das heißt aber nicht, dass du geduscht bist. Ja, bei dem einen merkt man das mehr, bei dem anderen weniger. Die Dusche bringt dir erst was, wenn du in die Dusche reinsteigst und in das Wasser aufmachst und dich sauber machen lässt von der Dusche. Du erzeugst nicht das Wasser, dass es auf dich herunterkommt, aber du bist doch hineingestiegen und hast den Schalter angedreht. Oder den, wie nennt man das, das Ding, angedreht. Und so wirst du gereinigt und gesäubert. Und Gott hat eine Dusche für dich bereitgestellt. Er sagt, von all eurer Unreinheit. Jetzt denkst du vielleicht, boah, ich habe so viel Unreinheit. Ich habe so viele Götzen. Ich lebe für alles, aber nicht für den Willen Gottes. Stell dich unter seine Dusche. Er will dich reinigen von all deinen Götzen. Was für ein Angebot. Was für ein Angebot. Und dann als letzte Schriftstelle Jeremia Kapitel 32 und dann wollen wir noch zusammen beten und vielleicht was singen. Jeremia 32, Vers 38 bis 40. Auch hier geht es um diesen neuen Bund in Jesus. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht von mir abweichen. Seht ihr, dass Gott gibt das Gebot in der einen Hand und in der anderen Hand gibt er euch die Erfüllung des Gebotes ins Herz und sagt, ich will das mit dir zusammen machen. Ich will ein Werk in dir tun, dass du nicht mehr von mir abweichst. Wenn du ein Gebetsanliegen brauchst, bitte bete das. Jesus, bewirke etwas in mir drin, dass ich nicht mehr von dir abweiche. Halleluja. Halleluja. Jana, kannst du vielleicht nach vorn kommen? Lasst uns eine Antwort finden auf das, was Gott gesprochen hat. Erinnert euch, er spricht in der Predigt, er wirkt etwas. Und wenn wir so ein intensives Thema haben und Gott so klar gesprochen hat, dann ist er bereit zu handeln. Schieb mal das Ding hier beiseite. Du kannst dich mal in eine Haltung begeben, wo du kannst sitzen bleiben und die Augen zumachen oder dich hinstellen und die Augen aufmachen, was auch immer. Dich in eine Haltung begeben oder hinknien oder hinlegen und wo du beten kannst. Du suchst und du verlangst nach unserem Herzen, Jesus. O König Jesus, du hast dein Blut vergossen am Kreuz. Du hast gesagt, wenn ich erhoben bin am Kreuz, werde ich sie alle zu mir ziehen. Und Herr, wir hören dieses göttliche Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und Herr, du siehst unsere Herzen, wie zwiegespalten wir oft sind, wie wir, wie das Volk Israel zu Ahabs Zeiten auf zwei Seiten gehinkt ist. Und Elia kam und hat gerufen mit lauter Stimme, hat gesagt, wie lang hinkt ihr auf zwei Seiten? Und Gott will, er hat keine Lust daran, er hat kein Bedürfnis daran, jetzt irgendwie euch zu verdammen oder zu richten, aber er freut sich daran, wenn ihr umkehrt, wenn wir uns aufmachen, wenn wir umkehren und sagen, Herr, so soll es nicht bleiben. Wir wollen jetzt ein Lied singen und da geht es darum, dass wir eine Entscheidung treffen und Gott sagen, ich stelle mich auf deine Seite, weil du der Herr bist, weil du mein Gott bist und weil du mich gerettet hast, weil du mich herausgeführt hast, möchte ich alle Götzen von dir wegwaschen lassen, sie entmachten und entkräftigen. Und auf dem Thron meines Herzens sollst du sein. Es geht jetzt nicht darum, was du fühlst oder ob du jetzt weinst oder was auch immer. Es geht darum, was für eine Antwort du findest. Aus dem tiefsten deines Herzens, eine Entscheidung, die du triffst. Jesus, du sollst auf dem Thron sitzen. Du sollst meine erste Liebe sein.